Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Heute geht es darum, wie ihr eure Kinder richtig badet. Denn, so simpel das auch klingen mag, es gibt ein paar Dinge zu beachten, um die Haut eurer Kinder zu schützen. Tatjana und Felix erklären euch, wann es mit dem Baden losgehen kann, welche Ausstattung ihr braucht und was ihr sonst so beachten solltet. Und die zwei teilen auch ein paar Erfahrungen aus ihrem eigenen Alltag mit Babys und Kleinkindern. Im Haut und Herz Newsletter bekommt ihr auch diese Woche die Zusammenfassung der Folge und die versprochenen Produktempfehlungen. Falls ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, findet ihr den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Und die nächste Folge gibt es dann im neuen Rhythmus in 2 Wochen. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder an eure Ärztin. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Schönen guten Morgen, Felix.
Und guten Morgen, liebe Herzis. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Tati, was gibt's Neues bei dir? Wie war die letzte Woche?
Oh, Felix, die letzte Woche war schön. Wir hatten viel Besuch von Familie und Freunde und hier High Life mit St. Martins Umzug und Laterne basteln. Und ja, unsere Kleinste dreht sich jetzt schon. Also da passieren auch große motorische Sprünge. Also es tut sich was in so einem Familienhaushalt. Und bei dir?
Das hört sich super schön an. Und ich kann das, ich kann das voll nachvollziehen. Unser Kleiner, der entwickelt sich auch wahnsinnig schnell. Ich hätte das mir nicht vorstellen können, wie schnell das geht. Vor ein paar Monaten noch, da lag er auf dem Rücken und konnte sich irgendwie nicht groß bewegen. Und jetzt krabbelt er schon wie wild durch die ganze Wohnung. Und er versucht jetzt schon immer zu stehen, aber hat halt null Gleichgewichtssinn. Und da muss man mal aufpassen, dass er nicht abstürzt. Aber es ist total witzig und macht auch total Spaß. Tati, diese Woche haben wir ja gesagt, wir sprechen über das Thema Baden. Ja, finde ich interessant. Ist so ein interessantes Thema. Ist so eins von den Themen, die eigentlich so ultra banal sind. Oder wo man sich so denkt, ja, ich weiß nicht. Ich meine, was gibt es da wohl Großes zu beachten? Und deswegen spricht man da auch selten mit anderen drüber. Wie bade ich richtig? Ja, Wasser drauf, ich weiß nicht. Fertig. Aber sobald man sich da so ein paar Gedanken zu macht und so überlegt, okay, verwende ich zum Beispiel für die Haare, verwende ich da ein Shampoo oder am Körper, verwende ich da so ein Badegel. Ja, sobald man da so ein bisschen in die Details reingeht, da sind dann doch schnell viele Fragezeichen, die auftauchen. Und deswegen, deswegen bin ich super gespannt, was du dazu sagst als Expertin, wie man denn sein Kind richtig badet.
Also an der Stelle, ich bin nicht die Expertin fürs Baden, aber klar, meine beiden Kinder werden natürlich auch von mir gebadet und es gibt so ein paar Dinge, die ich vielleicht als Hautärztin oder Kinderhautärztin nochmal speziell berücksichtige beim Baden und das teile ich natürlich sehr, sehr gerne mit euch.
Mega. Sag mal, wenn man jetzt mit dem Baden beginnt, ist ja die erste Frage, die man sich stellt, wann kann ich eigentlich damit anfangen? Weil wenn das Kind auf die Welt kommt, ist es ja, das wissen die Kinder haben, das ist ja dann nicht sauber. Ja, und da fragt man sich, nimmt man da das Kind gleich nach der Geburt und tut es ins Waschbecken und abbürsten oder wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit dem Baden zu beginnen?
Ja, früher wurde das ja tatsächlich so gemacht. Da sind die Kinder noch quasi unmittelbar nach der Geburt einmal kurz gebadet worden, damit man also Käseschmiere, Blutreste und so weiter von dem Kind abwäscht, damit man es möglichst rein den Eltern übergibt. Da ist man heute aber komplett von weggekommen. Aber man weiß, dass zum Beispiel die Käseschmiere ja wie quasi die Bodylotion des Neugeborenen ist und dass die sehr gute pflegende Eigenschaften hat. Das ist ja wie so ein Fettfilm auf der Haut. Der sollte auch möglichst draufbleiben oder einmassiert werden, die Reste, die noch auf der Haut sind. Und das Blut, das kann einfach nur mit einem Handtuch einmal kurz abgetupft werden. Und dann ist es ja ganz wichtig, dass die Kinder eigentlich direkt dann auch Haut-zu-Haut-Kontakt haben mit der Mutter oder mit dem Vater, auch um die Körpertemperatur stabil zu halten.
Okay, also nach der Geburt direkt baden ist eigentlich was man heutzutage nicht mehr macht.
Korrekt.
Und wann fängt man dann mit dem Baden an?
Ja, das passiert ja dann meist, wenn man zu Hause ist, wieder so nach ein paar Tagen stellt sich ja dann vielleicht die Frage, Baden ja oder nein. Viele Hebammen empfehlen, dass man wartet, bis der Nabelschnurrest komplett abgefallen ist. Das dauert ja so 5 bis 10 Tage in der Regel. Hat den Hintergrund, dass man Infektionen im Bereich des Nabelstumpfs vermeiden will. Und dieses Gewebe von der Nabelschnurrest, das trocknet ja ein und stirbt quasi ab. Und wenn man das dann mit Feuchtigkeit verbindet, ist die Sorge, dass sich da Bakterien vermehren und die Infektion über den Bauchnabel in das Baby quasi, in die Blutbahn des Babys gelangt. Tatsächlich weiß man aber aus Untersuchungen, dass das Risiko sehr gering ist. Und wenn die Nabelschnur also komplikationslos am Abheilen ist, kann man auch mit dem Nabelschnurrest die Babys baden. Man muss also nicht eine Woche warten, bis es abgefallen ist. Ich finde es aber manchmal ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, für Eltern wirklich zu beurteilen, ja, halt denn die Nabelschnur auch wirklich komplikationslos ab oder nicht. Und deswegen schadet es nicht, wenn ihr so lange wartet, bis die Nabelschnur abgefallen ist und dann seid ihr safe.
Und was würdest du denn in der Zwischenzeit machen? Ich meine, auf der einen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die Kinder jetzt besonders in den ersten Lebenswochen nicht so richtig dreckig werden, oder? Würdest du dann einfach sozusagen so eine Trockenwäsche machen mit einem Handtuch oder mit einem Waschlappen? Oder wie würdest du dann das Baden ersetzen in der Zeit?
Genau, Felix, das ist ja so, wie du sagst, also die werden ja per se nicht dreckig, die schwitzen ja auch nicht oder ja, sind noch nicht von oben bis unten irgendwie mit Essen oder Malstift vollgemalt.
Das kommt dann noch.
Das kommt dann. Was ich am Anfang schon ein bisschen Herausforderung war dieses klebrige Mekonium, also neugeborenen Stuhlgang der ersten Tage, diesen pechschwarzen wirklich von der Haut zu bekommen, das fand ich ein bisschen schwierig. Und man will ja auf der anderen Seite auch nicht die empfindliche Haut so richtig doll rubbeln und reiben. Was ich finde, was da sehr, sehr gut hilft, ist tatsächlich einfach ein bisschen Öl, sowas wie zum Beispiel kaltgepresstes Mandelöl auf einem Waschlappen, den man vorher angefeuchtet hat. Und dann kann man das vorsichtig auch eben mit einem Öl ganz gut wegbekommen, ohne dass man gleich das ganze Kind in die Badewanne stecken muss. Das geht schon.
Okay. Und wenn wir jetzt uns entscheiden als Eltern, eben entweder, weil die erste Woche vergangen ist, der Nabelschnurrest komplikationslos abgefallen ist, oder weil wir sagen, okay, wir fühlen uns sicher genug, das eben auch schon ein bisschen früher zu machen. Wie genau macht man das? Da kann ich aus persönlicher Erfahrung erzählen, dass wir haben auch ungefähr nach einer Woche, glaube ich, das erste Mal unseren Kleinen gebadet und haben dafür so einen zusammenklappbaren Waschzuber verwendet. Der war eigentlich perfekt. Das war so ein rundes Ding für unseren, wir haben so einen Campingbus und fürs Geschirr haben wir da so einen großen Waschzuber. Und den haben wir mit Wasser gefüllt und dann reingesetzt. Und es war wie so ein kleiner Baby-Jacuzzi. Das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Tati, war das richtig so oder hätte man das anders machen müssen?
Nee, also ich finde das super. Im Grunde genommen, ob ihr jetzt eine spezielle Baby-Badewanne oder wie so ein Wäschekorb oder wie du gesagt hast, so ein Waschzuber nehmt, das ist vollkommen euch überlassen. Was ich viel wichtiger finde, auch aus einfach Gründen der Praktikabilität, ist, wo stelle ich das Ding denn hin? Das muss also wirklich auf einem sicheren Untergrund stehen, also nicht auf irgendwie so einem wackeligen Treppchen oder so, sondern wirklich auf einem festen Untergrund. Und ich finde auch, dass es super wichtig ist, ich bin jetzt relativ groß, muss ich dazu sagen, aber mir ist immer wichtig, dass alles, was ich mit dem Baby, also wo ich mit dem Baby am Hantieren bin, dass es auch auf einer für mich bequemen Höhe passiert. Weil man steht ja da teilweise dann schon ein paar Minuten so gebückt und hält das Baby in der Badewanne. Und bevor man dann selber irgendwie Rückenschmerzen bekommt und dann versehentlich das Baby loslässt, ist es ganz wichtig, dass ihr das Ganze so gestaltet, dass ihr die Badewanne auf eine Höhe habt, die für euch bequem ist.
Okay, also Höhe ist wichtiger als im Prinzip welcher Behälter, in den man das Kind setzt.
Genau.
Würdest du empfehlen, das Kind in eine richtige Badewanne zu setzen? Weil die ist ja schon sehr, 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 sehr groß für so ein kleines Würmchen.
Kannst du vom Prinzip her natürlich auch, aber auch da, von der Handhabung finde ich es nicht ganz so praktisch, weil du musst dich ja dann quasi oben drüber bücken und das Kind da reinhalten und hast immer so ein bisschen eine Wasserverschwendung, weil du brauchst ja auch am Anfang gar nicht so viel Wasser. Das reicht ja völlig aus, wenn der Wasserstand so ungefähr bis zur Hüfte reicht. Soll ja nicht drin schwimmen, sondern eben nur einmal so ein bisschen getränkt werden. Aber ja, kann man grundsätzlich, wenn man nichts anderes zur Hand hat. Ansonsten tut es auch irgendwie jede Form von Wanne.
Wie ist es mit der Wassertemperatur? Was muss ich da beachten?
Ja, das ist ja ganz wichtig. Also Wassertemperatur und Raumtemperatur. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, gerade die Neugeborenen in den ersten Lebenswochen tun sich noch sehr, sehr schwer, die Körpertemperatur zu regulieren. Das hat unterschiedliche Gründe. Die haben eine sehr große Körperoberfläche im Verhältnis zu ihrem Gewicht. Das heißt, über dieses viele die viele Hautfläche geht auch viel Wärme verloren. Dann können sie auch noch nicht zittern und können somit also auch keine Wärme durch Zittern produzieren. Andersrum können sie aber auch noch nicht schwitzen. Also auch da, sie können eben schlecht mit extremer Wärme und Kälte umgehen. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine angenehme Temperatur wählt. Für das Wasser wäre das perfekt so ungefähr Körpertemperatur, so um die 37 Grad. Wärmer sollte es nicht sein, denn sonst droht Verbrühungsgefahr.
Mhm. Und das ist natürlich, das wollen wir natürlich um jeden Preis vermeiden. Noch eine grundsätzliche Frage neben der Wassertemperatur. Gibt es eine gewisse, ja, du hast schon gesagt, das Kind wird eigentlich nicht dreckig, aber gibt es so eine Regelmäßigkeit, in der man das Kind baden sollte? Weil manche sagen ja so irgendwie, weiß ich nicht, einmal pro Woche muss sein oder jeden zweiten Tag oder manche baden das Kind sogar jeden Tag. Gibt es da was du dazu sagen kannst?
Ja, also im Zweifel jeder, den ihr fragt, wird euch was anderes sagen. Ich weiß noch, Felix, du und ich, als wir zusammen in München zusammen unsere Facharztweiterbildung gemacht haben, da war auch so eine goldene Regel, also Kinder baden 1 bis 2 Mal in der Woche und mehr nicht. Ich habe das auch nie hinterfragt, jahrelang, woher eigentlich diese Zahl kommt. Und dann bin ich noch an eine andere Universitätsklinik gekommen für meine Ausbildung und dort wurde dann jeden Tag gebadet und das war auch in Ordnung. Und genauso ist es auch, wenn man mal guckt, man kann die Kinder jeden Tag baden, man kann sie aber auch nur 1 oder 2 Mal in der Woche baden. Das wäre so für mich das Minimum, dass man einfach zusieht, dass dann auch immer ja so ein bisschen Urin und Stuhl und einfach so Fussel und ein bisschen ja von der Milch und Spucke, was sich ja so in den Hautfalten gerne mal ansammelt, dass man das schon 1 bis 2 Mal in der Woche auch entfernt, denn sonst kann es zu Hautreizungen kommen. Wenn ihr aber gerade bei den Kleinen, ich mache das zum Beispiel auch bei meinem Baby, einfach als Teil der Abendroutine, dass man einfach sagt, das gehört für uns als festes Ritual am Abend dazu, da wird einmal noch kurz gebadet, dann ist das gar kein Problem, wenn ihr das jeden Tag macht.
Mhm. Ah, cool. Ja, gut zu wissen. Okay, jetzt wissen wir, die Häufigkeit ist relativ beliebig, aber 1 bis 2 Mal pro Woche sollte es schon sein. Dann hattest du gesagt, die Temperatur ist wichtig, eben Körpertemperatur 37 Grad. Was verwendest du denn beim Baden? Verwendet man da irgendwie die Hautpflegeprodukte für Erwachsene oder muss man da auf irgendwas Genaues achten?
Ja, die Frage kommt ja wirklich super oft von Eltern. Und die sind dann immer fast ein bisschen enttäuscht, wenn ich sage, nehmt doch einfach nur Leitungswasser. Das reicht gerade bei den Kleinen, das reicht wirklich in aller Regel aus. Wir haben ja noch eine ältere Tochter, die wird jetzt bald 4. Da reicht es dann teilweise nicht, weil die dann eben eingesaut ist von oben bis unten. Und da braucht man dann wirklich auch was zum Reinigen. Aber gerade die Babys am Anfang, die werden nicht richtig schmutzig. Das kriegt ihr wunderbar mit Leitungswasser hin. Und dann empfehle ich eher noch die mechanische Komponente, dass man einfach einen weichen Waschlappen oder ein Baumwolltuch oder ihr nehmt so ein Spucktuch, was ihr habt, reinigt damit nochmal so ein bisschen speziell die Falten, dann habt ihr noch die mechanische Reinigung, aber das reicht in aller Regel, dann braucht ihr keinen speziellen Badezusatz.
Ja, das ist interessant, gell, weil viele Leute wollen am liebsten immer welche Produkte kaufen und hoffen dann, dass es damit alles viel einfacher geht, aber beim Thema Baden ist tatsächlich das Wasser eigentlich alleine schon ganz ausreichend.
Ja, wenn ihr jetzt trotzdem sagt, nein, wir möchten irgendwie ein bisschen irgendwie so einen Schuss noch mit dazugeben. Also, wenn ihr euer Mandelöl habt, das kann man hervorragend auch ein klein bisschen mit in die Badewanne geben. Achtet darauf, dass das ein kaltgepresstes, natives Mandelöl ist. Die haben sozusagen die meisten auch Nährstoffe noch enthalten und haben gute pflegende Eigenschaften für die Haut. Das könnt ihr super verwenden. Wovon ich abraten würde, sind so Schaumbäder, einfach weil da häufig auch, ja, wir nennen das aggressive Waschsubstanzen, sogenannte Tenside, enthalten sind. Und die, ja, klar, die reinigen die Haut gut, die sorgen dafür, dass der Schmutz und Fett von der Haut gelöst wird, aber eben nicht nur auf der Hautoberfläche, sondern sorgt auch dafür, dass das Fett in der Hornschicht mit rausgelöst wird. Und das wiederum schädigt eben die Hautbarriere, die Haut trocknet aus und wird dann eben auch anfälliger für Reizungen, für Allergien. Deswegen, ja, ist so ein Schaumbad nicht optimal. Und so und anders, Die eigentliche Pflege kommt ja nach dem Bad. Also egal, was ihr mit ins Bad gebt, wichtig, dass ihr das danach nochmal kurz abbraust, abwascht und danach kommt die eigentliche Pflege.
Okay, wir können ja, ich habe schon gesehen, dass du auch ein paar Produkte rausgesucht hast, die man eben genau dafür auch verwenden kann. Die verlinken wir euch in unserem Newsletter, dem Haut und Herz Newsletter. Also meldet euch an, falls ihr den noch nicht habt. Das Gleiche, glaube ich, gilt auch für die Haarwäsche, oder?
Ja, auf jeden Fall habe ich euch auch so meine Lieblings-Kindershampoos mit aufgeführt im Newsletter. Guckt euch den sehr, sehr gerne an und sagt mir, wie ihr die Produkte findet. Ich benutze die sehr gerne für meine Kinder. Bei der Haarwäsche ist ja so eine Sache. Es hängt auch wieder davon ab. Also meine kleine Tochter hat zum Beispiel wirklich nur so einen kleinen Pfirsichflaum, hat so 3 mm lange Härchen, da ist nicht viel mit Haarwäsche. Baby von einer Freundin wiederum kam wirklich mit so einer richtigen Zottelmähne bereits zur Welt. Und da kann es schon sinnvoll sein, dass man ab und an auch mal so ein mildes Babyshampoo verwendet, wenn in den Haaren jetzt irgendwelche Milchreste zum Beispiel oder Cremereste drin sind. Und auch da achtet darauf, dass die Produkte milde Tenside enthalten, die brennen auch nicht in den Augen, falls mal was ins Auge läuft. Gut sind da so Produkte, die so auf Zuckerbasis, so Zuckertenside enthalten. Wie gesagt, findet ihr im Newsletter Produkte, die ich gerne empfehle oder auch gerne selber nutze.
Okay, jetzt stellen wir uns die Situation nochmal vor. Wir haben unser Kind in dem warmen Wasser gebadet, haben es jetzt schön sauber bekommen und jetzt ist es vorbei. Und wir nehmen das Kind aus dem Wasser heraus und trocknen es ab. Was wir bei uns zu Hause, was mir gerade bei dem Thema einfällt, was wir häufig gern gemacht haben, war, wir haben da so ein super süßes Handtuch, was so einen, das hat so eine Ecke, wie so einen, wie kann man sich das vorstellen?
Eine Kapuze.
Ja, so eine Kapuze, genau, die man so auf den Kopf drauf macht, mit so einem Bärengesicht oben drauf. Und dann ist es so ganz weich und da wickeln wir ihn ein und dann haben wir ihn jetzt immer auf unsere Wickelkommode gelegt und dann mit dem Föhn, so aus der Ferne, ihn sozusagen so angeföhnt. Und das hat er geliebt. Oder das liebt er auch nach wie vor, wenn wir ihn mit dem Föhn anföhnen.
Ja, Felix, da wird mir ja schon ganz Angst und Bange. Also ich weiß, dass du das natürlich als Profi auch vorsichtig machst. Aber also ich kann Trockenföhnen wirklich nicht empfehlen. Einfach weil tatsächlich Verbrennungsgefahr besteht. Mhm. Wenn man eben auch da, die Haut kann schlecht Temperatur regulieren. Die Haut ist sehr, sehr empfindlich, gerade bei den Neugeborenen. Und wenn man da zu lange auf einer Stelle föhnt oder zu nah mit dem Föhn an die Haut kommt, kann man wirklich auch höhergradige Verbrennungen erzeugen. Das heißt, ich würde es nicht empfehlen, trocken zu föhnen. Ich mache das so, ich nehme die Maus raus und dann trockne ich die einfach. Ich habe auch so ein süßes Kapuzenhandtuch, finde ich toll, murmel ich die ein und trockne sie so ein bisschen durch, indem ich aber so sanft mit dem Handtuch auf die Haut drücke. Also wichtig ist auch da, bitte nicht wild rubbeln oder reiben, wie man das vielleicht bei sich selber machen würde, einfach weil auch hier die Haut sehr empfindlich ist. Die Verzahnung der Hautschichten ist auch noch nicht optimal. Das heißt, es kann einfach viel, viel leichter auch zu Verletzungen kommen, weil man quasi die Haut ja nicht gleich von, also abrubbeln kann. Aber wenn man zu doll reibt, kann das eben die Haut doch erheblich reizen. Deswegen schön vorsichtig trocken tupfen. Und an der Stelle, ich kann es nicht oft genug sagen, kümmert euch bitte mit besonderer Hingabe um die Hautfalten. Ich glaube, jeder, der ein kleines Baby hat, weiß genau, was ich meine, ja, weil die sind ja dann zu irgendeinem Zeitpunkt wie so ein Michelin-Männchen und bestehen quasi nur noch aus Hautfalten. Aber wirklich überall da, wo Haut auf Haut liegt, Hals, Achseln, Leisten, die kleinen Speckröllchen an Armen und Beinen, überall dort wirklich auseinanderziehen die Haut und vorsichtig trocken tupfen, mache ich gerne entweder mit dem Handtuch oder mit so einem Spucktuch, die nehme ich eigentlich für alles, das ist super. Wenn da längere Zeit Feuchtigkeit eben sitzt, dann wird es da warm, die Bakterien vermehren sich, Pilze vermehren sich und es kann wirklich zu Entzündungen führen. Achtet da bitte darauf.
Super wichtiger Punkt, ja, vielen Dank. Und mit dem Föhnen, ja, hast du natürlich recht, die Föhne werden ja zum Teil wahnsinnig heiß. Wir haben natürlich darauf geachtet, den Föhn immer möglichst weit vom Kind und auch nicht auf voller Pulle laufen zu lassen. Aber ja, auf jeden Fall guter Punkt.
Du, dasselbe gilt übrigens auch für Wärmelampen. Ist immer so die Frage, ich glaube, du, Felix, ihr habt keine. Wir haben zum Beispiel eine, ist jetzt auch kein Muss, aber ist es eben wichtig, dass wenn ihr keine Wärmelampe habt, dass ihr dafür sorgt, dass der Raum warm genug ist. Er sollte mindestens so 23 Grad haben und schaut, dass da bitte keine Zugluft ist, weil, wie gesagt, die Babys gerade am Anfang eben sehr, sehr schnell auskühlen können und das auch gefährlich werden kann. Also es ist nicht ein bisschen unangenehm nur, sondern es kann wirklich gesundheitliche Schäden auch für das Kind bedeuten. Deswegen guckt, dass die Umgebung warm ist und dass es sonst auch schnell eingemummelt ist und nicht irgendwie nackig und nass da längere Zeit liegt. Wenn ihr euch für eine Wärmelampe entscheidet, die haben ja meist so ein Infrarot-System, bitte verwendet da Produkte, die auch TÜV-zertifiziert sind oder so ein GES-Zeichen haben, also hier geprüfte Sicherheit, weil gerade so Billigprodukte häufig kurzwellige Infrarot-Wellen nutzen und auch die können zu schweren Verbrennungen bei den Babys führen. Da bitte drauf achten und auch den richtigen Sicherheitsabstand einhalten. Die sollten so knapp einen Meter von der Babyhaut entfernt angebracht sein.
Okay, also nicht den günstigen Schnapper auf Temu bestellen, sondern lieber das Qualitätsprodukt Made in Germany.
Genau.
Jetzt würde man denken, dass die Badeepisode vorbei ist mit dem Abtrocknen, aber der wichtigste Punkt, der kommt ja noch, oder?
Absolut, absolut. Weil das ist jetzt wirklich der springende Punkt, wenn ihr wollt, dass euer Kind quasi den maximalen Effekt vom Baden hat und dass die Haut eures Kindes profitiert vom Baden, ist eben das Entscheidende, dass man das Baby oder das Kind nach dem Baden eincremt. Warum? Weil ihr quasi die Feuchtigkeit, also das Wasser das Badewasser ist zum Teil auch in die Haut eingedrungen, würde aber, wenn ihr es jetzt nicht eincremt, einfach verdunsten und würde die Haut austrocknen. Also das Paradoxe ist, dass Wasser der Haut Wasser entzieht, wenn man dieses Wasser, was in die Haut aufgenommen wurde, nicht versiegelt mit einer Cremeschicht.
Das hört sich spannend an. Also das Wasser in der Hornschicht. Ja, also man muss sich das so vorstellen, wenn man mit der Haut im Wasser ist, und wir kennen das alle aus dem Schwimmbad, dann quillt ja die oberste Hornschicht so ein bisschen auf. Und im Schwimmbad, da sieht man es, wenn man eine halbe Stunde im warmen Wasser war, dann ist danach die Haut so ganz weiß und so aufgedunsen. Und genau, also Tati hat es ja gerade schon gesagt, genau dieses Wasser in der Hornschicht kann man sozusagen da drin konservieren oder da drin festhalten, indem man einfach eine Schicht Pflegecreme drauf macht. Und so bekommt die Hornschicht oder die Haut wichtige Feuchtigkeit und gleichzeitig auch diese Geschmeidigkeit über die Creme.
Genau, und das ist halt der Trick, wie eben Baden nicht die Haut austrocknen. Sonst, glaube ich, wir kennen das auch von uns, wenn wir einfach zu oft duschen oder auch baden, das trocknet die Haut aus und das vermeidet man dann dadurch. Diese Technik nennt sich auf Englisch Soak and Seal-Technik, also einweichen und versiegeln. Und der Clou ist, dass ihr relativ zügig nach dem Baden dann auch die Haut eincremt, solange die noch so leicht feucht ist. Ihr habt dann also offiziell ungefähr 3 Minuten Zeit einzucremen, gerne auch wirklich von Kopf bis Fuß. Ihr braucht keine spezielle Gesichtscreme, ja, ihr cremt einfach mit einer Creme von Kopf bis Fuß ein und dann habt ihr den Part erledigt. Kombiniert es bei den Kleinen gerne mit einer angenehmen Massage, das ist super auch für die sensorische und motorische Entwicklung der Kinder. Solange habt ihr Zeit, dass die Creme einzieht und dann könnt ihr das Kind anziehen. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
Und dann im Prinzip endet auch die Hautpflege, sozusagen des Hautpflegerituals des Badens. Tati, gibt es noch was Wichtiges? Haben wir noch was vergessen?
Ich glaube, wir haben eigentlich alles wichtig. Doch die Dauer, Felix, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Ja, also wie lange sollen denn Kinder baden, ist vielleicht noch, oder im Wasser bleiben, ist vielleicht noch eine wichtige Frage. Die Häufigkeit hat mir ja schon geklärt. So 5 bis maximal 10 Minuten. Das ist eine gute Orientierung. Je jünger die Kinder, desto kürzer und je älter. Also klar, also meine Vierjährige, die ist auch mal längere Zeit im Wasser, weil die einfach Spaß am Planschen hat und da gerne spielt. Ist auch kein Problem, solange man danach eincremt. Aber gerade die Babys, so gute 5 Minuten, das reicht in aller Regel vollkommen aus.
Weil deren Haut einfach noch unreif ist und sozusagen deswegen, weil Wasser eben auch die Haut sozusagen angreifen kann und weil die Babyhaut eben besonders empfindlich ist, macht es eben Sinn, da ein bisschen kürzer zu machen als bei den größeren Kindern. Tati, vielen Dank. Das war super spannend. Wie immer, habe ich viel gelernt von dir. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt, liebe Herzis. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Themen dieser Folge nochmal in unserem Newsletter nachlesen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram, wenn ihr noch Fragen zum Thema habt
Oder
oder.
Tipps. Ich würde mich super über eure Tipps freuen, wie ihr das zu Hause mit dem Baden macht. Ich finde, wir können da total viel auch als Eltern voneinander lernen. Deswegen, ja, teilt mal eure Erfahrungen.
Auf jeden Fall. Also ich bin gespannt. Schreibt uns gerne. Und jetzt bleibt noch die Frage nach nächster Woche, Tati. Was kommt, beziehungsweise in 2 Wochen? Was kommt in 2 Wochen, Tati?
In 2 Wochen, Felix, ein ganz, ganz viel angefragtes Thema, die Reibeisenhaut oder auch Keratosis pilaris genannt. Dachte ich, nehmen wir mal zusammen unter die Lupe.
Super spannend. Ich freue mich drauf und bis dann. Ciao.
Macht's gut.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B. Braun Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.